wir kommen zum Ende dieses Bekenntnistages und wir wollen uns am Ende nochmal unter ein Wort Gottes stellen. Ich möchte Sie gerne mit einem ermutigenden Wort nach Hause senden. Und da ich heute das Privileg hatte, aufgrund dessen, dass der Benjamin krank geworden ist, und ja, wir glauben an einen souveränen Gott, also auch das ist in Gottes Plan gewesen, so durfte ich heute die Predigt halten aus Esra und dann auch den Vortrag, wo ich dann eben auf die letzten Kapitel eingegangen bin von Nehemia. Und jetzt möchte ich auch noch einmal ein Wort nehmen aus diesem Buch Esra und Nehemia, nämlich aus diesem Einschub, von dem ich erst schon berichtet hatte, wo Gott nochmal ganz deutlich macht, wie entsteht Reformation oder weitergeführt, wie kommen wir wirklich zurück zu Gott? Wie wird das Volk Gottes wirklich zum Volk Gottes? Wie ruft uns Gott zu sich? Wie verändert Gott unser Herz? Und ich möchte uns darum die ersten 18 Verse aus Nehemia 8 vorlesen. Schlagen Sie ruhig nochmal mit auf, Nehemia Kapitel 8, die ersten 18 Verse. Und wir wollen hören, was dort steht. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und die sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte, und neben ihm standen Mattitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Haschum, Hasfadana, Zacharia und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk, und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josaphat, Hanan, Pelaja, die Leviten, keine Ahnung, wie man die Namen wirklich ausspricht, die haben sich anders angehört damals. Die erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also schon damals war es möglich, dass man diese klare Schrift, die klar war, erklärte, damit sie wirklich alle verstehen. Das ist nun mal so von Gott gewollt. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sendet Teile davon auch zu denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und diesen Vers nehmen die Brüder und Schwestern aus Wüsten Gott sei Dank immer sehr ernst, wenn sie uns hier einladen. Mit dem Essen und dem Trinken, ja. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Also, das ist der Tag, wenn es um Gott heilig ist. Darum seid nicht gekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, Priester und Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen soll. Und wir ließen jetzt verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen um Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israel hatten es seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten. Und wir feierten das Fest 7 Tage lang und machten, und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorsehung. Drei Schritte werden hier deutlich, wie die Beziehung zu Gott oder wie der Glauben des Volkes gestärkt wurde. Keine Angst, das ist keine lange Predigt, ich habe nur ein Blatt, aber es sind dennoch drei Schritte. Das erste, das Wichtige ist, wir müssen Gottes Botschaft verstehen. Ja? Es ist interessant, hier wird nicht der Tempel erwähnt, hier werden nicht die Opfer erwähnt, die sonst so eine große Rolle spielen, auch in diesen Büchern. Nein, die versammeln sich an einem öffentlichen Platz, am Wassertorplatz, ein ganz gewöhnlicher Platz. Etwas viel Wichtigeres tritt hier in den Vordergrund, nämlich die Predigt und die Auslegung. Predigt des Gesetzes und die Auslegung des Gesetzes. Esra samt den Priestern und Leviten tun alles, damit das Wort klar verkündet werden kann und wirklich beim Hörer ankommt. Ja, da wird eine Kanzel gebaut. Dann diese vielen Leviten, deren Namen wir heute kaum aussprechen können, die waren wichtig, damit sie eben wirklich das ganze Volk erreichten und es erklären konnten. Am nächsten Tag, nach diesem ersten besonderen Tag, kamen dann die Leiter nochmal zur Extra-Bibelschulung zusammen. Und während des 8-tägigen Laubhüttenfestes wurden vom ersten bis zum letzten Tag das Gesetz gelesen und verkündet. Das war mal so richtig Bibelzeit. Warum dieser Aufwand? Hätten der Opfergottesdienst und die üblichen Lesungen nicht gereicht, so haben wir es doch immer gemacht, das reicht doch aus. Nun, Gottes Wort ist mächtig, aber es ist nicht magisch. Es reicht eben nicht aus, dass man die Formel einmal spricht, wir haben es einmal alle gehört und legen ab und fertig. So wie sich der Islam das vorstellt, du sprichst einmal dieses Bekenntnis im Arabischen und dann bist du eben Moslem. Nein, nur wenn das Wort Gottes auch verstanden wird, dann kann es in den Herzen etwas bewirken. Darum ist es so wichtig, dass man das Wort Gottes versteht, dass es klar verkündigt wird. Und das führt uns dann zum zweiten Punkt, die Botschaft Gottes zu Herzen nehmen. Das Volk verstand die Botschaft. Wir hören es in Vers 8 und Vers 12. Sie nahmen sich das Wort zu Herzen und die Konsequenz war, sie fühlten sich alle schlecht. Das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und wir fragen das vielleicht uns auch so, oder wir werden vielleicht gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? Dass du jeden Tag, jeden Sonntag zum Gottesdienst gehst, um dich dort schlecht zu fühlen. Dass du jeden Sonntag neu und vielleicht sogar noch mittwochs dazu zur Bibelstunde dir anhörst, wo du überall versagt hast. War doch heute wieder so, oder? Ah ja. Stimmt, da habe ich versagt und das läuft noch falsch und hier bin ich ein bisschen eingeschlafen und so weiter. Warum tun wir uns das an? Warum setzen wir uns dem Wort Gottes aus, welches uns im Herzen trifft und uns immer wieder überführt? Wäre es nicht vielleicht schöner, einfach sein Leben so ein bisschen im Dämmerschlaf weiterzuleben und zu genießen? Die Antwort klingt widersprüchlich, aber sie ist wahr. Du tust dir das an, um dich danach umso besser zu fühlen, um dich zu freuen. Die Trauer der Buße führt zur Freude im Herrn. Das ist der Weg, um zu wahrer Freude zu kommen. Das führt uns zum dritten Punkt. Also wir müssen die Botschaft verstehen, wir müssen sie zu Herzen nehmen und dann die Botschaft Gottes über die Botschaft Gottes freuen. Das ist der dritte Punkt. Und diese Freude wurde empfohlen. Fragen, was kann man denn das machen? Und Gott macht das ständig. Gott befiehlt uns in seinem Wort ständig per Gebot, per Imperativ, freue dich. Wir denken, das muss doch irgendwie aus uns so spontan kommen. Nein, Gott sagt, du freust dich jetzt. Und er kann es befehlen, weil er eine Botschaft uns verkündet, die Freude bewirkt. Die Freude an ihm bewirkt. Ja, das Volk damals, sie sollten essen und trinken, sie sollten sich gute Sachen zubereiten. Nicht, um jetzt zu sagen, ach, das Leben ist so schwierig und ihr habt so viele Probleme, jetzt lasst uns einfach richtig gutes Essen machen und richtig viel trinken und dann werden wir uns schon irgendwie freuen. Ja? So wie das die meisten Leute zu Weihnachten oder zu Ostern machen. Jetzt ist eben dieser Feiertag, jetzt sind wir mit der Familie zusammen, was wird ja eigentlich gefeiert, ist ja egal, wir essen und trinken jetzt so viel, bis wir uns freuen. Ja? Das ist hier nicht gemeint. Sondern Essen und Trinken war dafür da, um die Freude, die wir am Herrn haben, zu verstärken. Ja? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Esst und trinkt gute Sachen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Genießt die guten Gaben, die Gott euch gibt, um noch mehr zu merken, wie herrlich und gnädig und groß unser Gott ist. Aber jetzt nochmal die Frage, genau, warum konnte sich das Volk über Gott freuen? Denn wir lesen, wir haben es gelesen, die weinten. Und dann Vers 12, dann kommt das Gebot, jetzt freut euch gefälligst. Und das Volk, das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden, ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Also die gingen jetzt wirklich hin, die haben sich gefreut, die haben ein Freudenfest gefeiert. Warum? Sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Was genau hatten sie verstanden? Was war die Botschaft des Gesetzes? Ich denke, der eine Teil ist, dass sie im Gesetz einen Spiegel vorgehalten bekommen haben und erkannt haben, ja, wir sind Sünder und wir sind verloren. Wir können tatsächlich nichts aus unserer eigenen Kraft bewirken. Alle Versuche waren immer zum Scheitern verurteilt. Und das ist das, was Gott mir durchs Gesetz deutlich machen will. Nicht, dass Gott sagt, guck mal, hier ist das Gesetz, du hast es nicht gehalten, du bist verloren, das war's. Sondern schau mal, so müsstest du leben. Erkenne endlich, dass du es nicht kannst und dass du von mir abhängig bist, dass du meine Gnade brauchst. Das haben wir jetzt verstanden. Gott will uns zu sich, zu seiner Gnade ziehen und uns nicht noch weiter runterdrücken. Aber wir haben noch was voneinander. Das Volk sollte und konnte sich freuen, allein deshalb, weil sie die Worte verstanden haben. Weil es bei ihnen auf einmal Klick gemacht hat. Jesaja hatte einst das Gericht über die Sünde des Volkes prophezeit. Die Städte sollten zerstört werden, das Volk weggeführt. Aber wisst ihr, was der Anfang des Gerichtes war? Gleichsam das Schlimmste dieses Gerichtes, was dann in der Zerstörung des Tempels endete. Gott hatte dem Volk die Ohren und die Augen und das Herz verschlossen, damit sie seine Worte nicht verstanden. Das war der Anfang des Gerichtes. Das war das Schlimmste. Jesaja 6, Vers 10. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Und genauso ist es gekommen. Aber nun standen sie dort und verstanden auf einmal wieder Gottes Wort. Ihre Ohren, ihre Augen, ihre Herzen waren auf einmal offen. Weil sie sein Wort verstehen konnten, war nun klar, das Gericht ist vorbei. Gott hat sich wiederum uns gnädig zugewandt. Er hat uns die Herzen wieder geöffnet. Das, was uns unmöglich war, das hat Gott jetzt endlich wieder in uns vollbracht. Und so ist es bei jedem von uns. Wenn wir unsere Sünden erkennen, dann werden wir traurig. Aber die Erkenntnis an sich, dass wir unsere Sünden erkennen konnten, ist ein Grund zur Freude. Gott wirkt in uns. Und so ist es auch, wenn wir auf das Kreuz sehen, auf Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, das Evangelium, welches uns zur Buße führt, dass wir traurig werden. Denn meine Sünden sind so schlimm, dass der Sohn Gottes am Kreuz sterben musste dafür. Dann merke ich, wie krass Sünde ist. Und dann führt es mich eben zu Freude, weil ich sehe, Christus hat es für mich getragen. Christus befreit mich. Er vergibt meine Schuld. Er schenkt mir ewiges Leben. Er schenkt mir diese tiefe, ewige Gemeinschaft mit Gott. Und darum kann Gott uns auch im Neuen Testament dann sagen, und dieses Wort will ich schließen und ihm dieses Wort mit auf den Weg geben aus 1. Thessalonicher 5, Kapitel 5, 16 bis 18. Freut euch alle Zeit. Nicht nur dann, wenn wir uns danach fühlen. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Lasst uns nochmal aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du befiehlst uns Freude. Aber du wirkst auch die Freude in uns. Weil du alles dafür getan hast, dass wir wieder mit dir versöhnt werden, dass unsere Schuld vergeben wird, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben können. Du schenkst uns ewiges Leben. Du gibst unserem Leben Sinn. Und Herr, ich bitte dich, dass uns das bei allen schwierigen Umständen, die uns oftmals ergeben, auch bei der Situation in unserem Land, jetzt, wo dein Evangelium mit Füßen getreten wird, sogar von vielen Kirchen, wo wir den ganzen Tag nur klagen und weinen könnten über diese schlimme Welt und über uns selbst und über unsere Schlaffheit und Schwachheit. Herr, dass wir das sehen. Herr Jesus Christus, du hast am Kreuz den Tod besiegt, du hast die Sünde besiegt, du hast den Teufel besiegt und du regierst jetzt, du hast diese ganze Welt in deiner Hand. Du lenkst die Großen und Mächtigen und du lenkst jeden einzelnen Menschen und du lenkst und du baust deine Gemeinde. Und alles, alles muss dir dienen. Und so können auch wir fest wissen, alles muss uns zum Besten dienen. Und du führst uns zu dir. Und deshalb können wir uns freuen, egal wie es um uns aussieht. Und deshalb können wir dir dankbar sein. Und deshalb können wir immer wieder zu dir kommen und beten und beten und dich bitten, dass du uns hilfst. Herr, was sollen wir auch jetzt tun? Wir bitten dich, schenk uns ein fröhliches Herz und Dankbarkeit und hilf uns auf dem Weg der Nachfolge. Erfülle uns mit der Freude an dir, Herr. Denn diese Freude in dir, das ist unsere Stärke. Amen.